Unser Job ist vieles. Broterwerb, Talentschmiede und Raum für Begegnung. Doch er kann für manche Menschen auch zur Belastung werden. Konflikte, Mobbing und Konkurrenz, Überforderung, Angst und Einschränkung. Als Psychologin möchte ich über all diese Bereiche sprechen und dazu beitragen, unsere Arbeit gesünder zu machen. Mein Name ist Silke Rusch und du hörst Psychologie at Work. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist heute bei Psychologie at Work. Ja, derzeit sind ja die Folgen ein bisschen unregelmäßig da, aber heute melde ich mich mit einer brandneuen Episode bei euch und habe mir überlegt, ich würde euch gern mal so ein paar psychologische Effekte weitergeben. Denn viele Menschen, die nichts mit der Psychologie am Hut haben, die finden das tatsächlich immer sehr, sehr spannend, was sich alles so für Besonderheiten in unserer Wahrnehmung ergeben oder auch so Effekte, wo man sich danach fragt, warum habe ich das denn so entschieden oder warum habe ich das denn so empfunden? Und diese Dinge spielen natürlich auch in unsere Arbeitstätigkeit mit rein. Und ich habe mir für euch einfach mal so ein paar angesehen und habe summa summarum 5 psychologische Effekte mal für euch mitgebracht, die ich heute vorstellen möchte. Und ja, würde mich freuen, wenn sich die eine oder der andere auch darin wiedererkennt, beziehungsweise wenn ihr was damit anfangen könnt für eure Arbeitstätigkeit, ob ihr jetzt in der Führung tätig seid, ob ihr Angestellte oder auch Hausfrau, Mama, Hausmann, Papa seid, was auch immer ihr gerade tut. Das Verallgemeinernde ist ja, dass das meistens Wahrnehmungseffekte sind. Und eine Wahrnehmung haben wir alle, das heißt, das ist ein allgemeinpsychologisches Phänomen. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal näher rein, was es da so gibt und vielleicht findet ihr das ja auch ganz spannend. Ich muss mich gleich schon mal ein bisschen für meine Stimme entschuldigen, falls die hier oder da ein bisschen brüchig wird oder heiser rüberkommt am anderen Ende des Mikros. Das tut mir sehr leid, ich bin sehr angeschlagen, habe einen Infekt irgendwie noch, den ich gerade versuche in den letzten Zügen hier noch auszukurieren, aber ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut verstehen und die Qualität ist auch einigermaßen in Ordnung. Starten wir mal rein in den ersten Effekt und den merkt ihr zum Beispiel, wenn eine Person den Raum betritt, die ganz besonders attraktiv ist, also wo die physische Attraktivität euch besonders ins Auge sticht, oder auch, wenn ihr zum Beispiel Führungskraft seid und zum Beispiel einen Lebenslauf bekommt von einem Bewerber oder einer Bewerberin und darin steht ein ganz bestimmtes Merkmal, dass plötzlich eure ganze Wahrnehmung dieses Lebenslaufes, sprich dieser Person, beeinflusst. Wir sprechen hier vom sogenannten Halo-Effekt. Halo kommt vom englischen Halo, der Heiligenschein. Und was dabei passiert, ist, dass ein einziges Merkmal auf alles andere abstrahlt, wenn wir zum Beispiel von einer Person sprechen, also ein einziges Merkmal dieser Person strahlt so auf diese Person ab, dass die komplette Fremdwahrnehmung davon beeinflusst wird. Ich habe eben gesagt, wenn zum Beispiel eine besonders attraktive Person in den Raum kommt, das nennen wir auch den sogenannten Beauty Bias. Also hier an der Stelle ist dieser Schönheits-, dieser Beauty Bias auch gleichzeitig ein Halo-Effekt, denn das Merkmal physischer Attraktivität überstrahlt alle anderen Merkmale. Das heißt, wir wissen heute aus der Forschung sehr gut, dass Menschen, die sehr, sehr hoch in der physischen Attraktivität eingeschätzt werden, meistens auch positiver, gesünder, vitaler, schlauer eingeschätzt werden. Es gibt da noch kleine Spitzfindigkeiten. Ich habe dazu auch schon mal was gesagt in einer anderen Episode, wo es um physische Attraktivität und Führung ging. Das heißt, bei Frauen gibt es da manchmal auch fiese Backlash-Effekte, was das angeht, was die Eigenschaftszuschreibung und Kompetenzzuschreibung angeht. Da will ich jetzt heute nicht so sehr drauf eingehen. Ich hoffe erstmal, der Effekt ist klar geworden. Ein akademischer Titel, ein Doktortitel oder ein Professorentitel ist zum Beispiel auch so ein Halo-Effekt. Wenn ihr einen Lebenslauf bekommt und da hat jemand einen Doktortitel oder einen Professorinnentitel, dann ist das auch so ein Merkmal, was gerne mal alle anderen Aspekte überstrahlt. Das heißt, diese Person wird automatisch cleverer, schlauer, kompetenter eingeschätzt, vielleicht auch seriöser eingeschätzt als andere Menschen, die diesen Titel nicht mitbringen. Ja, und warum bringe ich den Halo-Effekt hier ein? Viele kennen den auch schon, aber der hat natürlich in ganz besonderem Maße Einfluss darauf, wie wir im Berufsleben mit Personen umgehen, wie wir Personen einschätzen und vor allem eben im kompletten Recruiting-Bereich, im HR-Bereich, überall dort, wo es um die Bewertung, um die Einstellung von Menschen in einen Job auch geht, da kann der Halo-Effekt schon mal im Weg sein, in Anführungsstrichen. Ich habe eben so diesen Lebenslauf erwähnt. Also hier kann es sowohl zu positiveren als auch negativeren Eigenschaftszuschreibungen kommen. So eine positivere Zuschreibung würde zum Beispiel passieren, wenn ich einen Lebenslauf bekomme und ich nehme wahr, diese Person ist im gleichen Ort geboren oder ist im gleichen Ort aufgewachsen oder wohnhaft, wie ich das selber bin. Ja, dann haben wir so einen Ähnlichkeitsbias drin. Das heißt, dann greifen auch noch so andere Effekte. Das heißt, ich finde jemanden automatisch spannender, interessanter, attraktiver, kompetenter, weil wir beide ein ähnliches Merkmal haben. Also da kann es auch zu einem Halo, zu einem überstrahlenden Effekt kommen, weil wir ähnliche Merkmale teilen. Und hier sollte man einfach besonders wachsam sein, wenn man um diesen Effekt, um diesen Halo-Effekt weiß, dass man hier nochmal besonders darauf achten kann, wenn man jemanden so automatisch ganz kompetent und positiv findet oder wenn man jemanden automatisch ganz negativ empfindet, obwohl man noch gar nicht viel von ihm oder ihr weiß, dann kann man mal in die Reflexion gehen, ob hier vielleicht so ein Halo-Effekt am Werk sein könnte. Ja, und was kann man jetzt empfehlen, um das zu überkommen? Letztendlich muss man die Menschen immer besser kennenlernen. Man kann allein schon aufgrund der Bewusstheit, des Bewusstseins über diesen Effekt ein bisschen genauer hingucken, sich auch alle anderen Merkmale genau anschauen, vielleicht andere Fragen auch mal gezielt in andere Richtungen stellen. Also das wären alles so Tipps, um mit diesem Effekt irgendwie umzugehen. Weil abstellen können wir ihn nicht, und ich sage das gleich auch für alle die Effekte, die noch kommen werden. Wir können nicht wirklich diese Wahrnehmungsverzerrungen oder ähnliches in uns abstellen. Wir können einfach nur Bewusstheit walten lassen, wir können darüber reflektiert sein, wir können uns darin schulen, wir können darüber Bescheid wissen, und das ist so immer der erste Schritt, um das Ganze auch zu überkommen. Gut, aber jetzt komme ich mal zu dem zweiten Effekt, den ich mitgebracht habe, und der ist vielleicht schon so ein bisschen unbekannter im Gegensatz zum Halo-Effekt. Das ist nämlich der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt. Dunning-Kruger ist ein Forschungsduo gewesen, darauf geht der Name zurück. Und hier geht es darum, dass Personen, die in einem Thema eher inkompetent sind, ihr Wissen in diesem Thema oft kolossal überschätzen. Wohingegen es auch den gegenteiligen Effekt gibt, hier wären wir dann im Bereich etwa eines Imposter-Syndroms, dass Personen, die besonders viel über ein Gebiet wissen, die sehr kompetent in einem gewissen Gebiet sind, ihre Fähigkeiten oder Ergebnisse hier eher unterschätzen. Also es gibt mittlerweile zahlreiche Studien dazu, die das wirklich belegen, dass ganz, ganz viele Menschen, wenn sie zum Beispiel kognitive Leistungstests machen oder wenn sie andere Quizaufgaben oder sowas machen und dann die Ergebnisse objektiv vorliegen, dass die Personen ihre eigenen Fähigkeiten, ihr eigenes Wissen oft sehr deutlich überschätzen. Und hier muss man sagen, da gibt es auch einen Geschlechtereffekt in diesen Studien. Männer neigen mehr dazu, ihr eigenes Wissen zu überschätzen. Also gehen eher diesem Dunning-Kruger-Effekt auf den Leim. Ja, und wie kommt das jetzt zustande? Wie entsteht das? Warum entsteht das? Der Knackpunkt ist ein bisschen der, dass Forschende heute eine ganz gute Erklärung dafür liefern. Und ich finde es auch ganz schlüssig, dass wir, wenn wir sehr wenig über ein Gebiet wissen, dann sind wir auch sehr wenig differenziert darüber, was gibt's da eigentlich alles zu wissen, ne? Also wie groß ist sozusagen die Wissensmenge, der Wissenspool zu diesem speziellen Gebiet? Und wenn wir sehr undifferenziert unterwegs sind, dann gucken wir eben nicht in die kleinen Details rein. Wir wissen nicht, was es da noch alles für Spitzfindigkeiten gibt, was es vielleicht für Einzelergebnisse dazu gibt oder für Einzelbefunde etc. Und dann überschätzen wir einfach, wenn wir so ein gefährliches Halbwissen haben, wie wir immer so schön sagen, wie groß dieser Anteil an der gesamten Wissensmenge sozusagen ist, die es zu einem Bereich gibt. Also wir überschätzen, wie viel des Ganzen wir eigentlich dazu wissen. Wir erkennen diesen Dunning-Kruger-Effekt immer ganz schön, wenn zum Beispiel Fußball-WM oder Fußball-EM oder sowas ist. Denn dann haben wir auf einmal immer 82 Millionen Bundestrainer. Ne? Ihr kennt dieses Phänomen. Und das ist genau das, dass wir plötzlich, nur weil wir diejenigen sind, die vielleicht ab und zu mal Fußball im Fernsehen schauen oder irgendwie mal einmal in der Woche auf dem Platz stehen, die Idee haben, wir wüssten 99% von der Wissensmenge, die es über Fußball zu wissen gibt. Das ist natürlich eine große Anmaßung. Natürlich wissen wir alle nicht so viel darüber, aber wir haben hier eine grenzenlose Selbstüberschätzung. Gibt es natürlich auch in anderen Bereichen, also als Beispiel, ne, jemand macht eine dreijährige Ausbildung als Maler und Lackierer, sage ich jetzt einfach mal, und hat dann noch Arbeitserfahrung dazu gesammelt, ist vielleicht jetzt 5 Jahre in diesem Beruf. Und jemand anders schaut jetzt irgend so ein Do-it-yourself-Video auf YouTube an und ist dann der Meinung, der weiß jetzt alles zu diesem Thema. Er ist der perfekte Maler, er ist der perfekte Tapezierer, was auch immer. Und zu diesem Eindruck kommt man eben schnell, wenn man sich mal so ein paar Stunden oder ein paar Minuten auch nur mit einem Bereich auseinandersetzt. Das ist eben dieser Dunning-Kruger-Effekt. Denn jetzt kann man so ein bisschen sagen, je unintelligenter jemand ist, also je geringer der IQ ist, desto weniger differenziert ist einfach auch das Denken. Tendenziell ist es so, dass Menschen, die ein bisschen unintelligenter sind, auch eher zu diesem Dunning-Kruger-Effekt neigen. Nicht alle natürlich, nur das sind immer Mittelwerte, von denen man hier spricht. Nicht jede Person ist so veranlagt, aber hier gibt es doch eine Tendenz, dass je differenzierter die eigene kognitive Leistungsfähigkeit ist, desto differenzierter ist auch unser Denken und desto mehr haben wir eine Vorstellung davon, was gibt es zu einem bestimmten Gebiet einfach zu wissen. Ja, und im Job, wenn wir da so ein bisschen das Spotlight hindrehen, was macht dieser Dunning-Kruger-Effekt bei uns im Job? Eine Gefahr kann zum Beispiel sein, dass es immer wieder zu einer Geringschätzung von Führungskräften kommt. Das ist jetzt nicht der einzige Effekt oder nicht die einzige Variante, wie der Effekt auftreten kann, aber das ist so ein Beispiel, dass Menschen, die zum Beispiel an der Basis arbeiten in einem gewissen Gebiet und dann haben die eine übergreifende Führungskraft, die viele Einblicke haben muss, die vieles regeln muss, die auf viele Bereiche gleichzeitig achten muss, die vielleicht auch ökonomisch diese ganzen Sachen im Blick haben muss. Und dann haben wir oft so etwas wie, dass unten an der Basis so ein Groll entsteht, ne? Manchmal bestimmt auch zu Recht, aber manchmal entsteht der, weil die Basismitarbeitenden einfach nicht so differenziert durchblicken können, was muss, was kann diese Führungskraft so alles leisten und wissen und wo bestehen die Kompetenzen. Und dass hier zum Beispiel so ein Dunning-Kruger-Effekt am Werk sein kann, dass dann so Basismitarbeitende häufiger mal zu dem Schluss kommen, ja, wenn ich mal da oben sitzen würde, ich könnte das alles viel, viel besser. Also wenn ich das zu regeln hätte, ich würde das einfach so und so machen. Das ist auch so eine Tendenz zur Selbstüberschätzung, weil man einfach nicht überblickt, wie groß ist die Wissensmenge und auch die Bereichsgröße, wie sind die Details alle so aufgestellt, mit denen ich mich da jeden Tag eben nicht beschäftigen muss. Was auch passieren kann im Job, ist, dass es zu einer Qualitätsminderung zum Beispiel kommt. Hier drehen wir den Spieß mal um, dass eine Führungskraft zum Beispiel zu der Auffassung kommt, nee, diese teure Weiterbildung brauchen die nicht. Und dass Mitarbeitende zum Beispiel sich in einem gewissen Bereich weiterbilden möchten oder dass von außen ein Druck entsteht. Wir haben jetzt gerade das schöne Beispiel künstliche Intelligenz, Prompting und so weiter. Und da könnten Führungskräfte, die hier diese Wissensmenge oder diese Differenzierung und Spezialisierung dieses Bereichs überhaupt nicht so gut durchblicken, zu der falschen Auffassung kommen, ich muss hier meine Mitarbeitenden gar nicht schulen lassen oder alles, was wir darüber wissen müssen, das wissen wir schon, weil wir uns irgendwie da ein bisschen kundig gemacht haben oder wir haben da ein paar Mitarbeitende, die vielleicht was darüber wissen und das brauchen wir nicht. Also das könnte auch so eine Folge des Dunning-Kruger-Effekts sein, dass wir in der Führungsetage gar keine wahre Einsicht darin haben, wie groß und wie differenziert und wie spezialisiert dieser KI-Bereich ist und dass wir da sehr wohl Investitionen tätigen müssen, um Mitarbeitende zu schulen, weil wir eben alle noch so wenig über diesen Bereich wissen. Oder es kann in einigen Bereichen auch zu einem erhöhten Risiko beispielsweise kommen, durch den Dunning-Kruger-Effekt, weil ich mich selbst überschätze, weil ich nicht durchblicke, was müsste ich eigentlich alles wissen, um diesen Bereich komplett zu durchdringen? Oder was müsste ich alles wissen, um wirklich differenziert hinzugucken, um alle Wahrscheinlichkeiten hier mit zu betrachten? Also wir denken hier mal in den Bereich Medizin, wir denken vielleicht aber auch in den Bereich Anlagensicherheit etc. Also wenn ich hier einen knackigen Dunning-Kruger-Effekt am Laufen habe, dann unterschätze ich vielleicht komplett, was ich für einen Bereich alles wissen müsste, um das risikolos bewirtschaften zu können. Ja, also ich hoffe, das gibt euch ein bisschen Einblick in diesen Effekt und wenn ihr das ganz spannend findet, könnt ihr natürlich darüber auch nochmal immer speziell was nachlesen. Aber das ist wirklich auch ein ganz, ganz spannender Effekt. Wie gesagt, Imposter-Syndrom wäre so eigentlich die umgekehrte Variante, dass hochgediegene FachexpertInnen zum Beispiel ihr eigenes Licht sehr unter den Scheffel stellen und der Meinung sind, sie haben nicht oder noch nicht genug Kompetenzen, zum Beispiel über einen gewissen Bereich sprechen zu können, ein Fernsehinterview dazu zu geben oder auf ein Panel zu gehen, die sich regelrecht davor scheuen, weil sie der Meinung sind, nein, ich bin noch nicht klug genug, kompetent genug, informiert genug etc. Das ist so eine Selbstunterschätzung, die hier stattfindet, weil man eben als zum Beispiel Wissenschaftlerin oder Expertin in einem gewissen Gebiet so, so wahnsinnig viel zu diesem Gebiet weiß und man weiß, wie riesengroß der Wissenspool ist, sodass man sich selbst dann immer noch als kleine Leuchte einschätzt, obwohl man vielleicht viel mehr dazu weiß als 90% des Publikums im Saal. Gut, gehen wir mal zum nächsten Effekt. In dem Fall ist das so ein Bias und man nennt den Confirmation Bias, also den Bestätigungsfehler. Und hier geht es darum, dass Menschen unbewusst nach Informationen suchen, die ihre eigene Ansicht, ihre eigene Einstellung und Auffassung bestätigen. Na, vielleicht habt ihr das auch schon mal an euch selber bemerkt. Also beispielsweise findet ihr eine bestimmte Automarke gut und ihr wollt euren Partner oder eure Partnerin davon überzeugen, dass das euer nächstes Auto werden soll. Und dann seid ihr extra aufmerksam für alle Informationen, die ihr zu dieser Marke finden könnt. Es prägt sich dann so eine selektive Aufmerksamkeit aus. Das heißt, alle positiven Informationen, alle Bilder oder alle Positivberichte, positive Testberichte etc., was ihr dazu findet, nehmt ihr ganz besonders groß und auffällig wahr und seht das alles immer als Untermauerung zu eurer Einstellung, die sowieso schon da ist. Demgegenüber aber werden negative Informationen total ausgeblendet. Das kann einerseits bedeuten, dass wenn ihr jetzt irgendwo in einer Fernsehzeitschrift einen negativen Testbericht lest über diese Marke, die ihr euch da ausgeguckt habt, dann wird das einfach ignoriert, nicht wahrgenommen, dem Partner natürlich auch nicht kommuniziert oder ähnliches. Das kann aber genauso heißen, dass ihr positive Infos von anderen Marken, von konkurrierenden Marken, auch überseht und nicht wahrnehmen wollt und nicht darüber sprecht und das nicht kommuniziert. Also dieser Bias, der spielt im Extrem auch eine Rolle bei politischen Entscheidungen, bei Marken, bei Projekten und somit eben auch im Beruf, dass diese Ansicht, diese Einstellung, die ich habe, diese Meinung, die ich habe, im Prinzip von mir durch diesen Bias die ganze Zeit Bestätigung haben möchte und ich meine Wahrnehmung und meinen Fokus dementsprechend verzerrt ausrichte. Ja, im Job hier kann es dann tricky werden, wenn ich zum Beispiel als Führungskraft jetzt eine bestimmte Meinung habe. Also als Beispiel, die Person XY finde ich richtig doof, ja, oder das Programm XY finde ich richtig super. Und dann übersehe ich aber systematisch Aspekte, die dagegen sprechen. Das heißt, ich sehe das als gefundenes Fressen an, wenn irgendjemand über diese Person XY negativ herzieht und stürze mich regelrecht auf diese Aussagen, weil die ja so schön meine eigene Meinung bestätigen. Oder ich finde dieses Programm so super und wenn ich dann was darüber lese oder ich höre eine Reputation oder ich höre einen Kollegen darüber sprechen, wie er positiv über dieses Programm spricht, dann klinke ich mich sofort ein und springe auf diesen Zug auf. Heißt aber immer, ich übersehe die andere Seite der Torte, ne? Egal welche Seite das jetzt in dem Moment ist. Und hier kann man nur sagen, wenn ich das überkommen will, wenn ich diesen Bestätigungsfehler möglichst wenig machen möchte, dann lohnt es sich immer auch, die Skeptiker zu nutzen zum Beispiel. Ne? Jeder kennt die, jeder weiß, wer in seiner Abteilung, in seinem Team oder in ihrem Team diese Skeptiker und Skeptikerinnen sind, die nicht sofort Ja sagen oder die nicht sofort auf dieses Schwarz-Weiß-Denken aufspringen. Und ich habe mir in letzter Zeit so ein bisschen zur Auflage gemacht, wenn ich geneigt bin, eine Entscheidung zu treffen, sei das über ein Produkt, sei das über eine Person, sei das über ein Projekt, dann wirklich mal diese Skeptiker als Rolle zu nutzen. Das kann einerseits ein Skeptiker sein, der in meinem Team sitzt, der kritische Fragen stellt, der auch mal meine eigene Meinung challenged, wie man so schön neudeutsch sagt, oder ob das auch mein eigenes inneres Team ist. Denn auch wir haben ja, wenn wir ein bisschen graben und wenn wir ein bisschen genau hingucken, so dieses eigene innere Team auch in uns. Also wir können auch so einen kleinen Skeptiker oder einen kleinen Challenger, wie wir den auch immer nennen möchten, in uns selbst kultivieren und können den mal hinterfragen, wenn wir so eine ausnahmslos positive Meinung von etwas zum Beispiel haben, gibt es da Sachen, die ich übersehe, wo könnte es Stolpersteine geben etc. Also das hat auch was damit zu tun, ob ich diese Stimmen, ob ich diese Anteile einfach auch zulasse. Und dazu würde ich aus psychologischer Sicht jetzt, nachdem ihr diesen Effekt oder diesen Bias auch kennengelernt habt, ganz, ganz doll ermutigen, das auch immer wieder zu tun. Denn diese Biases und diese Effekte, die ich jetzt gerade alle nenne, die haben ja oder können ja überaus negative Auswirkungen haben. Ich stelle sie nicht umsonst vor, weil sie einfach immer auch eine Gefahr, ein Risiko darstellen, undifferenziert zu handeln, zu urteilen, vorschnell zu urteilen, riskant zu urteilen, weil unsere Wahrnehmung uns da einfach ein bisschen übers Ohr haut manchmal. So komme ich aber noch zu meinem vierten Effekt und das ist der sogenannte Sunk-Cost-Effekt. Und das ist auch etwas sehr Spannendes, wenn wir in den wirtschaftlichen oder in den Jobbereich einfach reingucken. Wir Menschen, wir investieren in eine Sache, in ein Projekt oder in eine Person. Was können wir investieren? Zum Beispiel Zeit, Mühe, Geld. Das sind alles so Ressourcen, die da irgendwo reinfließen können. Also in eine Sache, eine Person oder ein Projekt. Und jetzt passiert dann was ganz Spannendes mit der Zeit, nämlich wenn jetzt die Dinge nicht so gut laufen sollten, dann neigen wir dazu, genau bei diesem Investment zu bleiben. Man sagt auch manchmal, das habt ihr vielleicht auch schon gehört, dann wird gutes Geld dem Schlechten hinterhergeworfen. Also wenn man sich anguckt, was da passiert, dann kann man sagen, dass es psychologisch für Menschen ganz, ganz schwer wiegt, schon investierte Ressourcen als verloren zu etikettieren. Wir geben hier lieber nochmal 500.000 Euro in ein Projekt rein, als zu akzeptieren, dass wir 300.000 in Sand gesetzt haben. Wenn ihr jetzt ganz fit im Rechnen seid, wisst ihr, dass das eine mehr kostet als das andere. Nämlich da würde ich die 300.000 als Verlust verbuchen müssen, wenn ich jetzt aussteige aus dem Projekt. Und bei der zweiten Variante würde ich nochmal 500.000 reingeben, damit das Projekt irgendwie weitergehen kann oder gerettet wird. Und dann hätte ich insgesamt schon 800.000 auf der Uhr. Das heißt, in Wirklichkeit ist das mit all dem Risiko, was dann vielleicht noch dranhängt, ein Minusgeschäft, ein deutliches Minusgeschäft. Aber dieser Sunk-Cost-Effekt wirkt in uns und psychologisch ist es immer schlimmer für Menschen zu sagen, wir steigen jetzt aus, wir müssen ein Investment, was schon reingeflossen ist, wir müssen akzeptieren, dass wir das vielleicht gehen lassen müssen. Und ihr kennt das vielleicht auch aus dem privaten Leben, ihr steckt so ganz viel in eine Beziehung rein und dann, wenn ihr seht, das ist irgendwie zum Scheitern verurteilt hier diese ganze Beziehung und ihr könnt es aber nicht einfach beenden. Ihr denkt immerzu so an das, was ihr schon reingegeben habt. Und im Job, was da durch diesen Sunk-Cost-Effekt passiert, ist, dass schlechte Projekte immer und immer weitergeführt werden. Anstatt dass man sagt, das wird nichts mehr oder hier erreichen wir das Ziel nicht, was wir eigentlich angepeilt haben, wird fleißig weitergemacht. Weil man nicht sagen möchte, das Investment war einfach umsonst oder das Investment haben wir getätigt, aber wir sind hier mit dem Projekt gescheitert oder wir werden scheitern, wenn wir so weitermachen. Also um diesen Sunk-Cost-Effekt auch nur annähernd verhindern zu können, muss man wirklich frühzeitig und immer wieder evaluieren, was man da eigentlich tut. Und die Führungskraft oder die Projektleitung, die müssen beratende Experten auch ernst nehmen. Also man kennt wirklich Studien über ja, Projekte oder auch wirklich Vorhaben, die teils sehr riskant gescheitert sind, sogar Menschenleben gekostet haben, Firmenpleiten verursacht haben etc. Nur weil dann über Gruppendenken zum Beispiel auch vermittelt, beratende ExpertInnen einfach nicht mehr gehört worden sind. Dass es dort durchaus BeraterInnen gab, die gesagt haben, dieses Projekt wird nichts mehr oder wenn ihr das so weiterführt, ist es zum Scheitern verurteilt, die aber dann einfach überhört wurden. Und somit das Projekt immer mit neuen Investments weitergeführt wurde und dann am Schluss irgendwann gescheitert ist und natürlich ein Millionen- oder Milliardengrab wurde oder tatsächlich Menschenleben gefordert hat. Und man muss sehr analytisch, wirklich sehr rational rangehen, denn dieser Effekt ist vor allem auch ein emotionaler Effekt. Also ich habe das vorhin mit diesem Euro-Beispiel euch versucht zu vermitteln. Wenn ihr euch da mal selber reindenkt, dann wisst ihr, das ist vor allem ein emotionaler Effekt. Rational, logisch ist das überhaupt nicht, dann nochmal 500.000 reinzupulvern. Eine konstruktive Fehlerkultur hilft hier wirklich. Wo sind wir falsch abgebogen, also das immer wieder zu evaluieren, warum ist es gescheitert, was nehmen wir daraus mit und die Verluste, die es eventuell nach so einem Scheitern oder nach so einem Umkehren oder nach so einem Abbruch gibt, diese Verluste, die mindern sich ja auch dadurch, dass wir uns vor Augen führen können, was bleibt uns denn aus diesem Projekt, was können wir an Lernerfahrungen uns auch auf die Fahne schreiben. Denn eins ist ja sicher, man fängt nie bei Null wieder an, auch wenn sich das alles erstmal nach Verlust anfühlt. Aber auch wenn wir eine Beziehung beendet haben, fangen wir danach natürlich in einer neuen Beziehung nicht mehr bei Null an, sondern wir haben ganz viele Erfahrungen dazu gewonnen. Und dieses Investment, was wir in die alte Beziehung reingepackt haben, ist natürlich nie umsonst. Und so auch in einem beruflichen Projekt. Also es gibt nie dieses komplette Minusgeschäft. So, jetzt ist aber schon ganz viel Zeit vergangen und ich bringe euch noch den letzten Effekt mit. Und das ist ein ganz spannender wie auch trauriger Effekt, wie ich immer finde. Also immer, wenn ich darüber nachdenke und mir diese Studien auch nochmal vor Augen führe, dann finde ich es auch immer ganz, ganz traurig. Der sogenannte Rosenthal- oder Pygmalion-Effekt. Und zwar sagt dieser Effekt aus oder beschreibt dieser Effekt, dass die Erwartungen anderer Menschen tatsächlich die Leistungen beeinflussen. Zum Beispiel beeinflussen die Erwartungen von Lehrpersonen die tatsächlichen Leistungen von SchülerInnen. Und da prägt sich der Name des Effekts auch. Ich habe eben gesagt, man nennt ihn auch Rosenthal-Effekt. Rosenthal und Jacobsen haben 1965 ein sehr, sehr berühmtes, also heute berühmtes Experiment gemacht. Die sind nämlich in eine Grundschule gegangen nach Kalifornien und die haben zuerst mal einen IQ-Test an diesen SchülerInnen durchgeführt in dieser Grundschule. Und was sie getan haben, was die experimentelle Bedingung dann am Schluss auch war, ist, dass sie den Lehrern dieser Schüler nicht die tatsächlichen Ergebnisse dieses IQ-Tests mitgeteilt haben, sondern dass sie völlig zufällig eine kleine Gruppe von SchülerInnen ausgewählt haben und über diese kleine Gruppe von SchülerInnen haben sie den Lehrern rückgemeldet, das sind ja sogenannte Spätzünder. Ja, die haben sie so als Spätzünder betitelt. Und sie haben den Lehrern gesagt, dass diese Gruppe von Schülern ein riesengroßes Potenzial hätte, dass sie diesen Schülern ein außergewöhnliches Potenzial attestieren und eine außergewöhnliche Entwicklung prophezeien. Also die haben gesagt, die sind vielleicht so ein bisschen spät dran, aber von den IQ-Ergebnissen her würde man schon sehen, dass die eine außergewöhnliche Entwicklung hinlegen werden. Ja, und was hat man gemacht? Am Ende dieses Schuljahres hat man erneut einen IQ-Test durchgeführt. Und diese kleine Gruppe, die, ich sag's nochmal, rein zufällig von den Forschenden ausgewählt worden war, über die es diese Rückmeldung an die Lehrer gab, diese Gruppe hatte eine wesentlich bedeutsame, größere IQ-Verbesserung als alle anderen SchülerInnen in dieser Klasse. Und dieser Effekt ist eben in die Geschichte der Psychologie eingegangen als Rosenthal-Effekt. Die Erwartungen der Lehrer hat nämlich unbewusst dazu geführt, dass sie ihr Verhalten verändert haben und diesen vermeintlich talentierten SpitzenschülerInnen mit der toll prognostizierten Entwicklung mehr Aufmerksamkeit gewidmet haben, sie vielleicht mehr drangenommen haben im Unterricht, sie mehr ermutigt haben, sie mehr gefördert haben, sie mit speziellen Lehrmaterialien ausgestattet haben, etc. etc. Und diese Erwartung, aus dir wird mal was ganz Besonderes, du wirst hier Spitzenleistung erbringen, sind dann wirklich auch viel, viel höhere Leistungen dieser Schüler entstanden. Ja, ich finde das immer wieder, wie gesagt, ein sehr trauriges Experiment, weil das heute gar nicht mehr so ethisch so ohne weiteres vertretbar wäre, auch wahrscheinlich nicht durch die Ethikkommission kommen würde, dass man hier nur spezielle Schüler irgendwie fördert oder nach vorne pusht. Aber dieser Effekt ist eben damals darüber rausgekommen und im Job bedeutet das für uns natürlich besonders für Führung, dass das wichtige Implikationen hat, nämlich einfach möglichst unvoreingenommen an alle Personen heranzugehen, die ich da im Team habe, alle Mitarbeitenden gleich zu behandeln, sprich auch identisch zu fördern. Wenn hier vielleicht andere Effekte noch zu Buche schlagen, nämlich Diskriminierungseffekte zum Beispiel oder auch Halo-Effekte. Also ein Halo-Effekt wäre das beste Beispiel dafür, dass ich mir hier jemanden rauspicke und weil der oder die einen Doktortitel hat, sehe ich die als High Potential zum Beispiel und lasse der immer wieder besondere Aufmerksamkeit, besondere Fördermaterialien zuteil werden, Weiterbildungen zuteil werden etc. Und dann brauche ich mich so gesehen auch nicht zu wundern, wenn der oder diejenige dann zum Überflieger der Abteilung wird und besonders herausragende Leistungen zeigt. Die gute Nachricht ist eher, ich könnte diese herausragenden Leistungen oder diese verbesserten Leistungen wahrscheinlich von jedem und von jeder in meinem Team bekommen, wenn ich nur jedem und jeder die gleiche Aufmerksamkeit und Förderung zuteil werden lassen würde. Der Rosenthal-Effekt oder die Rosenthal- und Jacobson-Studie zeigt uns einfach auch, dass wir die besten Leistungen erwarten dürfen in unseren Teams, wenn wir erstmal eine große Hoffnung in das Entwicklungspotenzial von Mitarbeitenden setzen. Und somit würde ich hier heute gern schließen, weil ich das wiederum die tolle Message daran finde, diese kleine Gruppe an SchülerInnen, die dort rückgemeldet worden ist, die wurde ja, wie gesagt, völlig zufällig ausgewählt. Das heißt, darunter waren eben auch SchülerInnen, die vielleicht einen völlig durchschnittlichen oder vielleicht sogar unterdurchschnittlichen IQ hatten und die dann trotzdem stark gesteigerte Leistung gezeigt haben. Und das kann total Hoffnung geben, dass wir, wenn wir einfach motivierend unterwegs sind, wenn wir bestärkend, empowernd in unseren Teams unterwegs sind, dass wir dann eben sogar aus den völlig durchschnittlichen Leuten wunderbare Leistungssteigerungen rausholen können, wovon die ja dann selbst auch wieder total profitieren und sich selbst wirksam fühlen können. Ja, jetzt bin ich am Ende meiner Effekte, die ich mitgebracht habe. Wir hatten den Halo-Effekt am Anfang, wenn ein Merkmal über alles andere strahlt. Wir haben dann gesprochen über den Dunning-Kruger-Effekt. Wenn wir sehr wenig über ein Wissensgebiet wissen, dann neigen wir zur gnadenlosen Selbstüberschätzung. Dann habe ich den Bestätigungsfehler, den Confirmation Bias mitgebracht. Das heißt, wenn wir eine Meinung haben oder eine Einstellung, dass wir dann gerne auf der Suche sind, selektiv diese ohnehin schon bestehende Meinung zu bestätigen. Dann habe ich als viertes über den Sunk-Cost-Effekt gesprochen, dass uns die schon getätigten Investitionen in ein Projekt, eine Sache oder eine Person oft viel, viel mehr interessieren als das, was wir vielleicht alles noch investieren müssten und dass wir deshalb oft an schlechten Beziehungen, missglückten Projekten oder ähnlichen Sachen festhalten, um einfach diese Kosten, die für uns psychologisch so schwer wiegen, nicht bezahlen zu müssen, obwohl das vielleicht unlogisch ist. Ja, und zuletzt gerade den Rosenthal- oder Pygmalion-Effekt, dass Erwartungen von uns an Menschen die Leistungen dieser Menschen reell beeinflussen. Ich hoffe, ihr alle könnt euch daraus was mitnehmen und könnt für euer Berufsleben was draus machen. Hoffe auch, dass ihr es ein bisschen spannend fandet, diese psychologischen Effekte mal kennenzulernen. Und ja, wenn ihr mehr über diese Themengebiete wissen möchtet, vor allem auch über die mentale Frauengesundheit, in der ich ja hauptsächlich unterwegs bin, aber nicht nur, also ich beschäftige mich insgesamt mit der Psychologie am Arbeitsplatz und rund um unsere Jobs und die Führung, dann folgt mir gerne auch auf LinkedIn, da bin ich aktiv. Ihr findet die Daten alle in den Shownotes. Ja, und ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr die heutige Podcast-Episode noch bewerten würdet. Das könnt ihr bei Apple auch als Rezension in schriftlicher Art tun. Ansonsten hinterlasst ein paar Sternchen, abonniert den Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt und teilt ihn auch gerne in euren Netzwerken. Vielleicht fällt euch die eine oder andere Person ein, auch bei anderen Episoden, die hier im Feed noch zu finden sind. Das sind ja mittlerweile über 130 Stück. Da könnt ihr mal stöbern, vielleicht ist noch was dabei. Und vielleicht interessiert das ja auch eine Freundin, eine Kollegin, einen Kollegen oder sogar eure Führungskräfte. Würde mich freuen, wenn ihr da sehr aktiv unterwegs seid, den Podcast auch teilt. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei der neuen Episode. Macht's gut. Tschüss.